Nach dem heftigen Erdbeben in Südostasien rechnen Experten mit tausenden Toten. Das am schwersten betroffene Myanmar gab eine erste Bestätigung von 144 Todesopfern und 700 Verletzten. Die Lage ist dort aber noch völlig unübersichtlich. Die Militärjunta öffnete das Land für jegliche internationale Hilfe und bat um Blutkonserven. In Bangkok ist vor allem ein Hochhausrohbau eingestürzt. Dort werden noch mehr als 80 Arbeiter unter den Trümmern vermutet. Mehrere Tote wurden schon gefunden. Die S-Bahn-Strecke unter der maroden Ringbahnbrücke im Berliner Westen bleibt vorerst gesperrt. Nach Angaben der Autobahngesellschaft wird geprüft, ob die Brücke abgestützt oder direkt abgerissen wird. Einen Zeitplan gibt es noch nicht. Katharina Trümper, RBB 24.
Ein Lenkungskreis soll die sicherste und schnellste Lösung ermitteln. Nähere Informationen soll es dann kommende Woche geben. Bonde will auch mit der BVG und der DB Regio sprechen, ob sie mehr Busse und Bahnen einsetzen können. Die Ringbahn ist seit gestern Abend unterbrochen. Zwischen Halensee und Westend fahren Ersatzbusse.
Bei den Koalitionsverhandlungen von Union und SPD beraten jetzt Spitzenvertreter über die Ergebnisse der Facharbeitsgruppen. Sowohl CDU-Chef Merz als auch SPD-Co-Chefin Esken sagten, in den Papieren fänden sich sehr viele Wünsche. Das müsse man jetzt auf das finanzierbare Maß reduzieren. SPD-Co-Parteichef Klingbeil betonte, die Aneinanderreihung von vielen guten Forderungen mache noch keinen Koalitionsvertrag. Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst beim Bund und in den Kommunen kommt wieder Bewegung. Die Schlichtungskommission legte am Mittag ihre Einigungsempfehlung vor. Johannes Frevel, RBB 24.
Demnach könnte es ab 1. April eine Lohnerhöhung um 3, zum 1. Mai nächsten Jahres eine weitere Anhebung um 2,8% geben. Ein Teil der Jahressonderzahlung soll in bis zu 3 freie Tage umgewandelt werden. Am 5. April soll bei einer Wiederaufnahmetarifrunde in Potsdam über den Einigungsvorschlag erneut verhandelt werden.
In Brandenburg sollen vorerst keine Gebührenbescheide mehr für Rettungswagenfahrten verschickt werden. Das hat Ministerpräsident Woidke mit Landräten, Oberbürgermeistern und Krankenkassen vereinbart. Die Regelung gilt für 8 Wochen. In dieser Zeit wird nach einer Lösung gesucht. Seit Anfang des Jahres zahlen die Krankenkassen für Rettungseinsätze nur noch feste Pauschalen. Mehrere Landkreise wollten deshalb die Patienten an den Kosten beteiligen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Abend verbreitet sonnig und mild, aktuell in Berlin-Tempelhof 16 Grad, in Fürstenwalde-Spree 18. Morgen überwiegend wolkig, ab und zu auch etwas Sonne, bei höchstens 12 bis 15 Grad. Die Zeit 18.03 Uhr.
Radio 3 am Nachmittag. Frank Schmidt.
Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Ja, das jüngste Dekret von US-Präsident Donald Trump, ist das ein Eingriff in die Unabhängigkeit der Museen in den USA? Das ist gleich mein Thema, werde ich gleich besprechen mit Hermann Patzinger, dem Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Das hier sind die Stray Colors, alles Musiker aus München, die richtig gute Unterhaltungsmusik machen.
it's never gonna be, never gonna be the same. No, it's never gonna be, never gonna be the same. No, it's never gonna be, never gonna be the same. No, it's never gonna be, never gonna be the same. To black and white and tend to be forgotten over time. What once used to be mine is now a fading picture in my mind, a petty sight. So won't you rescue me? I want you to come and bring back that sweet. It's never gonna be, never gonna be the same. No, it's never gonna be, never gonna be the same. No, it's never gonna be, never gonna be the same. No, it's never gonna be, never gonna be the same. Be the same. No, it's never gonna be, never gonna be the same. No, it's never gonna be, never gonna be the same. No, it's never gonna be, never gonna be the same.
It's never gonna be the same, die Stray Colors aus München. Es sind wieder bedenkliche Nachrichten, die uns aus den USA erreichen. US-Präsident Donald Trump hat ein Dekret unterzeichnet zur Wiederherstellung von Wahrheit und Vernunft in der amerikanischen Geschichte. So heißt dieses Dekret. Laut Donald Trump habe es nämlich im vergangenen Jahrzehnt Versuche gegeben, die Geschichte der USA umzuschreiben und Fakten durch Verzerrungen zu ersetzen. Das Erbe der USA sei, so Trump, als rassistisch, sexistisch, unterdrückerisch und anderweitig unrettbar mit Makeln behaftet dargestellt worden, und das müsse jetzt aufhören. Dagegen soll jetzt Vizepräsident J.D. Vance vorgehen. Diese Pläne hat die Stiftung Preußischer Kulturbesitz als Angriff auf die Unabhängigkeit der Museen kritisiert. Und damit schönen guten Abend an Hermann Partzinger, den Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Ich grüße Sie, Herr Partzinger.
Guten Abend.
Es gab ja bereits Meldungen dazu, dass Institutionen wie dem Smithsonian Institut Gelder für Diversitäts- oder Inklusionsprojekte gestrichen werden sollten. Es gab schon Eingriffe in das Programm des Kulturzentrums Kennedy Center. Hat Sie dieses Dekret jetzt überrascht?
Also ja und nein. Also einerseits, Sie sagten schon, dieser Eingriff am Kennedy Center for the Performing Arts, da war ja was Ähnliches schon mal kürzlich. Insofern musste man damit rechnen, dass der nächste Schritt kommt, der nächste Schlag gegen die freie Kultur. Und dennoch ist man natürlich schockiert. Das Smithsonian Institution, das ist weltweit einer der renommiertesten, größten Museumsverbünde. Und da jetzt so dagegen vorzugehen, das ist schon wirklich einfach schockierend.
Warum sehen Sie denn in diesem Dekret einen Angriff auf die Unabhängigkeit von Museen?
Nun, weil es ja nicht darum geht, Museen und deren Narrative von Ideologie zu befreien, sondern es soll ja offenbar geprüft werden, ob sie einer bestimmten anderen Ideologie entsprechen. Und das finde ich natürlich schon schwierig. Ich meine, wir haben gelernt, auch durch unsere leidvolle Geschichte, dass im Grunde Geschichte und das, was wir da in Museen präsentieren, die Geschichten, die Narrative, die wir unseren Besuchenden präsentieren, dass die wirklich neutral sind, dass sie viele Perspektiven enthalten, dass sie eben nicht ideologisiert sind und nicht eine ganz bestimmte Perspektive auf die Geschichte wiedergeben. Und genau das soll hier offenbar erfolgen. Ja. Und dass jetzt hier der Vizepräsident offenbar und seine Leute durch die Museen gehen und hier mal gucken, ob da alles nach dem Rechten geht, das finde ich schon schwierig. Auf welcher Basis, auf welcher fachlichen Basis? Es ist rein ideologisch motiviert. Ja. Und man beruft sich aber darauf, dass man was gegen die Ideologie tut. Also eine Ideologie gegen die andere. Man muss Museen, Kulturinstitutionen frei von Ideologie halten.
Ja, okay, aber jetzt ist ja die Frage, wogegen richtet sich denn Donald Trump hier mit diesem Dekret? Also was stört ihn sozusagen?
Naja, das sind eben hier zum Beispiel bei dem National Museum of African American History and Culture, also die afroamerikanische Kultur, die ja ist eines der zuletzt vor einigen Jahren eröffneten Museen, da ist offenbar, dass dort eben die Kernelemente der weißen Kultur, harte Arbeit, Kernfamilie und so weiter, nicht entsprechend wiedergespiegelt würden. Und es bleibt vage, aber man ahnt schon, in welche Richtung es geht. Es geht um das Weltbild eben von des amerikanischen Präsidenten und seiner Bewegung, seiner Leute um ihn herum. Und alles soll dem angepasst werden. Was dem nicht entspricht, wird weggewischt. Und der Punkt ist ja eigentlich, dass es gar nicht mal so klar definiert ist. Das öffnet natürlich der Willkür Tür und Tor. Ne? Da geht dann jemand durchs Museum und sagt, das gefällt mir nicht, das entspricht nicht unseren Vorstellungen. Also das finde ich wirklich schwierig. Und ich möchte erinnern, das war 2022, einige Monate nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine, wo Präsident Putin ein ähnliches Gesetz erlassen hat, woraufhin auch Menschen in russische Museen gehen, gesagt, das entspricht nicht, das beleidigt mich, das ist unrussisch, ja. Das fehlt nur noch, dass man dann sagt, das ist unamerikanisch. Ich finde das einfach schwierig. Und es ist gerade genau diese, dass es nicht klar spezifiziert ist, was man eigentlich will. Man ahnt es nur, eine Ideologisierung von Museen in einer ganz bestimmten Richtung.
Ja, und jetzt ist ja, weil Sie zweimal schon dieses Bild genommen haben, da geht jemand durchs Museum und sagt, das abhängen. Wie ernst ist denn das zu nehmen? Also diese Vorstellung, dass der Vizepräsident J.D. Vance durchs Museum geht und sagt irgendwie, das will ich nicht. Das ist so unvorstellbar. Das wirkt so absurd. Ja, deswegen ist ja die Frage, wie ernst ist jetzt dieses Dekret zu nehmen und was droht im schlimmsten Fall?
Nun, das ist in der Tat die Frage, die man schlecht beantworten kann. Man muss dazu sagen, die Smithsonian Institution ist ja der einzige große Museumskomplex in den USA, der eben nicht privat finanziert ist, der auch private Mittel hat, aber doch ganz wesentlich staatlich finanziert. Alle anderen, ob das MoMA in New York ist oder Metropolitan Museum in New York oder Getty in Los Angeles und viele, viele andere, sind überwiegend privat finanziert. Dort ist es nicht so einfach durchzugreifen. Und was das jetzt aber konkret für eine staatliche Einrichtung wie Smithsonian bedeutet, ob dann da Abgesandte des Vizepräsidenten kommen und dann wirklich durchs Museum gehen. Ich glaube, es geht gar nicht so sehr ums Abhängen von Bildern oder Kunstwerken, sondern ich kann mir eher vorstellen, es geht um die Grundhaltung, die man einfach verändern möchte.
Ne? Und das Erzeugen einer Atmosphäre, einer bestimmten Atmosphäre?
Na, das Bestätigen eines Bildes und ein Verbreiten eines Bildes. Wir müssen uns klar machen, Museen sind Orte, die Millionen von Menschen, die das ja erreichen. Und da kann man natürlich, wenn man da ein bestimmtes Bild vermittelt, kommt man natürlich auch in die Gesellschaft hinein. Ich glaube, man sieht sehr klar, dass Museen da wichtige Orte sind, um die Gesellschaft zu erreichen und diesen ideologischen Wandel, den man vollziehen will, einfach noch weiter fortzuführen.
Sie, Herr Patzinger, haben heute gemeinsam mit Ihrer Nachfolgerin in der Stellungnahme die Solidarität der Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit den amerikanischen Museen betont und haben auch ausdrücklich hervorgehoben, an Kooperationen mit den amerikanischen Museen festzuhalten. Jetzt ist die Frage, was bedeutet denn Solidarität Ihrer Stiftung, der Stiftung Preußischer Kulturbesitz? Was kann das ganz konkret bedeuten, vielleicht für die amerikanischen Museen?
Nun, zunächst mal ist es so, dass wir einfach nicht schweigen können. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Sondern, dass man sehr schnell klar Position bezieht und die auch nach außen trägt. Und das Zweite, wir haben gerade mit Smithsonian Institution, aber auch mit vielen anderen Museen in den USA enge Kooperationen. Smithsonian, wir haben verschiedene Prominenzforschungsprojekte, das eine langjährige Tradition hatte schon. Gerade jetzt im Bereich der asiatischen Kunst haben wir wirklich Strukturen auch aufgebaut, Webinarreihen gemacht, wo also hunderte von Teilnehmern in 17 Ländern. Also da ist wirklich was entstanden. Und da wollen wir auch weiter daran arbeiten. Und wir hoffen, dass es auch weiterhin möglich ist. Also noch ist es nicht so weit, dass hier die Museumsmitarbeiter in den USA aus ihren Arbeitsorten, von ihren Arbeitsplätzen flüchten, wir sie aufnehmen müssen, um Gottes Willen. Das, glaube ich, wäre jetzt übertrieben. Aber wir müssen auf jeden Fall zu ihnen stehen und auch deutlich machen, dass das, was da gemacht wird, hochqualitätvolle Forschung und Museumsarbeit ist und dass das der moderne internationale Standard ist. Und dann müssen die Entscheider in den USA wissen, ob sie wieder mit Europa oder anderen Orten verglichen werden wollen, wo diese Freiheit gegeben wird, wo die Qualität in der kulturellen Arbeit auch möglich ist, oder mit autoritären Systemen, wo es ja gang und gäbe ist, dass man sozusagen alles, was sich an die Bevölkerung richtet, Einfluss nimmt, um eine ganz bestimmte Ideologie alles nach diesem Strich zu bürsten und eben auf die Menschen einzuwirken.
Hermann Patzinger, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, ich danke Ihnen für das Gespräch und schönen Abend noch.
Ja, gerne, danke. Tschüss.
Tschüss. Das neue Dekret von US-Präsident Donald Trump zur, ich zitiere, Wiederherstellung von Wahrheit und Vernunft in der amerikanischen Geschichte. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat das heute stark und deutlich kritisiert. Sehr schön schräg. Yin Yin ist das. Käme man vielleicht nicht sofort drauf, dass das eine niederländische Band ist, ist aber eine niederländische Band, die sich ganz stark mit asiatischer Kultur beschäftigt, sich inspirieren lässt, vor allem von der Kultur aus Thailand. Und so gibt's dann so wie hier in diesem Stück so thailändische Popmusik gemixt mit ja Funk und, wie wir gehört haben, auch eine Menge Psycho, also Psychedelic. Eine nette Idee, eine gute Idee liegt der neuen Ausstellung im Berliner Brücke-Museum zugrunde. Vor 120 Jahren wurde ja die Künstlergruppe Die Brücke gegründet, also werden jetzt zum Jubiläum 120 Werke des Brücke-Museums gezeigt, ausgewählt von 120 Berlinern. Barbara Wiegand hat die Ausstellung schon gesehen.
Schöne Farben. Man kann das Meer fast riechen und die Möwen hören. Es sieht warm aus. Es sieht nach Urlaub aus. So einfach und so treffend beschreiben die Jugendlichen der AG Street Art und Graffiti Karl Schmidt-Rottluffs Gemälde Fischerbucht. Ihre Wahl für diese außergewöhnliche Ausstellung, die nicht nach kuratorischen Prinzipien geordnet ist, sondern von A bis Z, nach den Namen derer, die sich ihre Favoriten aus den Beständen des Hauses aussuchen durften.
Es geht ja in der Ausstellung darum, dass wir Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben, also unser Bürgermeister Kai Wegner ist dabei, aber dann halt auch Menschen aus unserem Museumsumfeld. Also zum Beispiel auch unsere Briefträgerin Desiree Schulz durfte sich auch einen Weg aussuchen.
Sagt Lisa Marei Schmidt, Direktorin des Brücke-Museums. Sie steht vor einer kleinen, gleich zu Anfang gehängten Skizze von Ernst Ludwig Kirchner aus dem Jahr 1905.
Das ist diese Zeichnung von Kirchner, wo er wirklich den Zusammenschluss der Künstlergruppe dokumentiert hat, noch sehr jugendstilig anmutend, also wo die Brücke wirklich auch abgebildet ist, das Wasser fließt da unter ihnen durch und er auch noch so reizend ELK als signiert. Genau, das ist ein ganz wichtiges Dokument aus unserem Haus und es hat uns natürlich gefreut, dass Marion Ackermann sich dies ausgewählt hat.
Das Gründungsdokument der Künstlergruppe, zu der neben Kirchner, Karl Schmidt-Rottluff, Fritz Bleil, Erich Heckel und später auch Max Pechstein und Otto Müller gehörten, hat die designierte Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Marion Ackermann, ausgewählt. Daneben hängt ein kleiner Holzschnitt von Erich Heckel, die Straße im Morgenlicht, als Lieblingsbild der Straßenbahnfahrerin Anne Achtermeier. So sind die Gründe für die Bildauswahl, die man übrigens auf kleinen Tafeln neben den Werken nachlesen kann, nicht wissenschaftlich fundiert, sondern eher persönlich motiviert. Und manchmal recht ungewöhnlich.
Ein Highlight von mir, eine Kiefernlandschaft, eher konventioneller Art von Pechstein. Und wir hatten halt eine 9. Klasse, die wir eingeladen haben. Und da haben alle 9-Klässler ein Werk ausgewählt. Das ist ein junger Schüler, der gesagt hat, dieses Bild erinnert ihn an Fortnite und es gibt ihm OG-Vibes. Mir wurde danach gesagt, dass OG für Original Gangster steht. Also diese Kombination, das eröffnet mir ganz andere Perspektiven auf dieses Gemälde.
Andere Perspektiven zu eröffnen, neue Blicke zu ermöglichen, darum geht es in dieser Ausstellung. Blicke nicht nur auf die oft gezeigten Stars des Hauses, wie Kirchners Artistin im gelb-schwarzen Kleid oder Max Pechsteins mannshohes Bild vom Fischerboot, das der Showmaster und Kunstliebhaber Günther Jauch ausgesucht hat. Gezeigt werden auch ein von Karl Schmidt-Rottluff geschnitztes Türschild oder sein Entwurf für einen Kaffeewärmer. Kunst, Kunsthandwerk, Vorder-, auch mal Rückseiten von Gemälden sind zu sehen. So geht man hier im von Karl Schmidt-Rottluff in den 60er Jahren initiierten Brücke-Museum das Jubiläum der Künstlergruppe erfrischend unkonventionell an.
120 Jahre Brücke, so heißt sie. Ganz kurz zusammengefasst, diese Ausstellung, ab morgen ist sie zu sehen und noch bis zum 22. Juni im Berliner Brücke-Museum. Ja, und zu dieser Musik hier brauche ich, glaube ich, so gut wie gar nichts zu sagen. Ich bin mir sicher, Sie werden es sofort wiedererkennen.
Que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, beleza. beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes goes ah. So sadly, how can he tell her he loves her? Yes, he would give his heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at he. She smiles, but she doesn't see.
Ja, The Girl from Ipanema, Antonio Carlos Jobim, Stan Getz, João Gilberto und Astro Gilberto. Klassiker. Frag los. Kurz vor 6:30 ist es.
Radio 3. Kultur kompakt.
Mit Thorsten Föste wieder im Studio. Hallo Thorsten, grüß dich.
Grüß dich.
Du hast was über die Kudamm-ZDF-Serie. Ne, hat mal angefangen irgendwann mit Kudamm 56, hatte dann so großen Erfolg, dass es weiterging mit, ich weiß nicht, 56, 58, keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde sogar hinterher ein Musical inszeniert. Jetzt steht fest, wann die neue Staffel von Kudamm rauskommt.
Genau, es geht also weiter mit der Familie Schöllack und ihrer Tanzschule Galant.
Monika, ich dachte, dass dein trauriger Tanzbär hat sich verirrt. Ich hoffe nur, das Institut macht eine anständige Hausfrau sehr, damit ich sie endlich unter die Haube kriege.
Ja, genau, darum geht's. Eine anständige Hausfrau soll aus ihr werden.
Oder auch nicht. Vielleicht fängt sie doch bei der Tanzschule an. Das war am Anfang nicht ganz klar. Und jetzt wird also die vierte Staffel gedreht. Die drei neuen Folgen dieser Staffel, die sind voraussichtlich dann ab Frühjahr 26 zu sehen. Und der Regisseur Maurice Hübner-Geider, der hat jetzt gesagt, wir sind gut im Plan. Über 50 Drehtage liegen hinter uns. Wir drehen noch bis kurz vor Ostern und dann geht es direkt in die Postproduktion. Und vor der Kamera stehen dann wieder Sonja Gerhardt, Claudia Michelsen, Maria Ehrlich. Und nach den früheren Folgen, jetzt kommt's, in den Jahren 56, 59, 63 geht's jetzt in das Jahr 1977.
Ui, das heißt, sie sind alle gealtert.
Das ist ein großer Sprung, genau. Und die Drehbuchautorin hat diese Zeitwahl begründet. Sie sagte, 77, das war eine Zeit voller Gegensätze und in vielem der heutigen Situation gar nicht so unähnlich. Politische Spannungen, gesellschaftliche Umbrüche, Unsicherheit, aber auch ein Lebenshunger, der sich in Disco, Mode und Musik entladen hat. Und diese Extreme, die sollen sich also in dieser Geschichte dann widerspiegeln.
Jetzt hast du noch eine gute Meldung für uns, eine tatsächlich gute Meldung aus der Berliner Kulturverwaltung. Worum genau geht's?
Im vergangenen Jahr wurden tatsächlich gegenüber dem Vorjahr wieder mehr Tickets verkauft für die Berliner Theater und Orchester. Insgesamt 3,2 Millionen Tickets waren das. Das sind ca. 200.000 mehr als 2023. Und das wurde nun auf einer Pressekonferenz heute bekannt gegeben. Der Kultursenator, der hat 2024 als Erfolgsjahr bezeichnet und allen Beteiligten gedankt. Er sagte, es ist ihr gemeinsamer Erfolg, es tut gut, diesen kulturellen Schatz in Berlin zu wissen. Und die Zahlen sind damit fast wieder so wie in der Vor-Corona-Zeit. Der größte Publikumsmagnet, der blieb der Friedrichstadtpalast, 550.000 Besucher in einem Jahr. Auch bei anderen Häusern, da gab es Zuwächse. Beim Berliner Ensemble sind es insgesamt 177.000 Besucher. Das sind knapp 8% mehr als 2023. Und das Deutsche Theater legte leicht zu auf knapp 150.000 Besucher.
Immerhin, das sah es ja zwischendurch nicht so gut aus beim Deutschen Theater. Wow, haben sie noch die Kurve gekriegt am Ende offensichtlich. Zum Schluss geht's bei dir um den neuen Roman von Antje Ravik-Strubel, der uns ja mitten hineinführt in die Kultur- und Medienszene Berlins. Der Einfluss der Fasane, so heißt dieser neue Roman von Antje Ravik-Strubel. Und wir präsentieren den Roman und seine Autoren bei uns im RBB. Und Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, Sie können sogar dabei sein.
In unserer Literatursendung Orte und Worte, die zeichnen wir am 2. April in unserer Dachlounge Studio 14 auf. Es geht in diesem Buch um Hella Karl, Feuilletonchefin einer großen Tageszeitung, und die Nachricht vom Suizid eines berühmten Berliner Theaterintendanten, die wirft sie doch gewaltig aus der Bahn. Es war ein Artikel, der hatte ihn in Verruf gebracht, und jetzt fragt sie sich, ist sie schuld an seinem Tod? Der Roman Der Einfluss der Fasane, das ist eine ironisch-spöttische Geschichte, die auch aktuelle kulturpolitische Debatten mit aufgreift. Und das alles mit viel Berliner und Potsdamer Lokalkolorit.
Ja, genau. Und darüber wird unsere RBB-Literaturredakteurin Nadine Kreuzhaler sprechen mit Antje Ravik-Strubel über ihren Roman Der Einfluss der Fasane und was da so alles drinsteckt. Melden Sie sich an, wenn Sie am kommenden Mittwoch dabei sein möchten, am 2. April. Auf unserer Website radio3.de finden Sie das entsprechende Formular, wie man so schön sagt, ne? Wir sind ja auch eine Behörde irgendwie, der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Wenn Sie sich anmelden möchten, also für Studio 14, für die Dachlounge vom RBB nächste Woche Mittwoch mit Antje Ravik-Strubel, geht ganz einfach auf unserer Internetseite radio3.de. Ja, Thorsten, du weißt, was jetzt kommt?
Nee.
Ich frage dich, was machst du heute
Ach
Abend?
Ach so, ich werde lesen.
Aha,
ja, ich habe durch eine Freundin, die eine Lesung gemacht hat, habe ich das Buch quasi entdeckt, weil ich es nicht kannte, Der eiserne Gustav von Hans Fallada. So 70 Seiten habe ich schon, 500 sind es mindestens, also relativ dick. Liest sich gut, Fallada.
Oh, schön. Danke dir und viel Spaß heute Abend mit Fallada.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB. Der Radio 3 Kultursalon. Erleben Sie unsere besten Sendungen live im Studio 14 der RBB Dachlounge. Dieses Mal trifft es sich dort oben besonders gut.
Zu unserer literarischen Begegnungssendung Orte und Worte kommt die Autorin und Buchpreisträgerin Antje Ravik-Strubel. Sie stellt mit bestem Blick auf die Hauptstadt ihren neuen Roman vor, der genau das auch tut, auf Berlin schauen und dabei tief hinein in die Kultur- und Medienszene. Der Einfluss der Fasane. Eine Feuilletonchefin gerät kulturpolitisch und privat arg ins Schleudern und in einen Shitstorm. Über Mediendiskurse und öffentliche Erregung, über die Berliner Bubble und die Potsdamer ebenso. Antje Ravik-Strubel im Gespräch mit Gastgeberin Nadine Kreuzhaler beim Radio 3 Kultursalon am Mittwoch, 19 Uhr, Studio 14, RBB Dachlounge. Melden Sie sich an auf radio3.de. Wie es euch gefällt.
When the world is on your shoulder, gotta straighten up your act and boogie down. If you can't hang with the feeling, then there ain't no room for you this part of town. 'Cause we're the party people night and day, living crazy, that's the only way. So tonight, gotta leave that 9-to-5 upon the shelf and just enjoy yourself. Groove, let the madness and the music get to you. Life ain't so bad at all if you live it off the wall. You can shout out all you want to, 'cause there ain't no sin in folks all getting loud. If you take the chance and do it, then there ain't no one who's gonna put you down. 'Cause we're the party people night and day, living crazy, that's the only way. So tonight, gotta leave that 9-to-5 up on the shelf and just enjoy yourself. Groove, let the madness and the music get to you. Life ain't so bad at all if you live it all.
Cyrille Aimé, die französische Sängerin, die schon lange in den USA lebt, in New Orleans. Große Premiere morgen in Cottbus, im Staatstheater Cottbus. Eine vielleicht sogar schräge Premiere wird es da geben. Der Titel jedenfalls, der hat etwas schön Schräges an sich. Hamlet, ein irres Rock-Vaudeville nach der Musik von den Tiger Lilies. So heißt diese Inszenierung von Shakespeares Hamlet mit der Musik der britischen Straßenband Tiger Lily. Die Inszenierung von Armin Petras, der offensichtlich Shakespeares Hamlet in die Zeit der deutschen Wendejahre versetzt hat. Silvia Belker-Lorenz hat sich einen Eindruck verschafft.
Um Shakespeare zu zitieren, es ist was faul im Staate Dänemark. Deswegen muss Hamlet, der eigentlich in Wittenberg studiert, zurück in die Heimat, denn dort ist alles, wie der Zitat Shakespeare, aus den Fugen. Hamlets Vater ist ermordet worden, und zwar vom eigenen Bruder, der jetzt mit Hamlets Mutter liiert ist und König werden will. Sie merken, es ist kompliziert. So kompliziert, dass Regisseure seit gut 400 Jahren nicht genug von dem Stoff bekommen und Generationen von jungen, schönen Schauspielern sich daran immer wieder gern die Zähne ausbeißen. Hamlet 2025 in Cottbus ist Johannes Scheidweiler.
Auf jeden Fall gibt es eine Ehrfurcht davor. Ich muss sagen, ich habe Hamlet während des Studiums immer nicht so ganz greifen können. Und jetzt, vielleicht auch, weil ich ein bisschen älter geworden bin, hat es dann doch schon in vielen Aspekten in mir was angeregt, auf jeden Fall. Diese totale Antiposition von Hamlet, also das sich nicht einfügen zu können in alles Unrecht, was da passiert und was ja an Hamlet natürlich so toll ist, was auch in unserer Inszenierung eine Rolle spielt, weswegen das Stück ja auch ein Klassiker ist, es ist immer wieder anwendbar auf verschiedene Weltkonstellationen.
Die Weltkonstellation, die Regisseur Armin Petras ausgewählt hat, sind die dynamischen sozialen Verwerfungen der Wendejahre, durchexerziert in und um ein ostdeutsches Bahnwerk. Hamlet trägt noch seine alten Wiesenjeans, die damals Niethosen hießen, und um das Gesamtkunstwerk ästhetisch zu vollenden, unterlegt Petras den Abend mit dem Hamlet-Album der britischen Anarcho-Kombo Tiger Lilies. Der Meister hat Spaß.
Wir haben ja sehr positive Erfahrungen gemacht mit dem letzten musikalischen, schauspielerischen Werk, nämlich Two Penny Opera. Und wir versuchen jetzt in diesem wieder von den Tiger Lilies geschriebenen Musikwerk ein historisches, eines berühmtesten Stück überhaupt, den Shakespeare'schen Hamlet mit einzubauen. Und da schauen wir mal, wie viel sich davon überträgt.
Armin Petras krönt das theatrale Ereignis aus Punk und Shakespeare mit der Hamlet-Maschine, einem Text des großen, genialen Dramatikers Heiner Müller.
Unsere Folie für diese Inszenierung ist ja die sogenannte Wende, also 1989, 90, 91. Und Heiner Müller war ganz sicher für alle Menschen, die sich damals mit Theater und überhaupt sowas beschäftigt haben, der wichtigste Autor. Und Heiner Müller war ja viele Jahre, weil er auch Berufsverbot hatte, quasi mehr oder weniger Shakespeare-Übersetzer. Und sicherlich eines seiner richtungsweisenden Werke überhaupt war die Hamlet-Maschine, die sich mit der Situation eines mehr oder weniger ostdeutschen Künstlers, nämlich ihm selber, beschäftigt hat und die für all die Menschen, die damals sozusagen selber in den Wendewirren war, auch ein wichtiger Bezugspunkt gewesen ist.
Hamlet. Hamlet, ein irres Rock-Vaudeville nach der Musik von den Tiger Lilies, die neue Inszenierung von Armin Petras. Morgen ist Premiere am Staatstheater Cottbus. Und der junge Schauspieler Johannes Scheidweiler, der den Cottbuser Hamlet spielen wird, auf Fotos zu der Produktion, da sieht er aus wie so ein erschöpfter Boxer, völlig fertig, völlig runtergekommen, mit so blutigen Schrammen im Gesicht. Johannes Scheidweiler, er war in dieser Woche bei uns zu Gast hier auf Radio 3 und das Gespräch mit ihm, das können Sie auch auf unserer Internetseite nachlesen. Mm-hmm.
You are my hand.
I'm your three-man, one-man band.
You are my feet.
I'm your toes.
Where you come from, no one knows.
I'm your breath.
You're my tongue.
I feel old when you look young.
You are my vision.
I'm your sense.
And you are butter.
I am lens.
I am nervous.
You are calm.
I see lines upon your palm.
I am close.
We are near.
Though the ending is not clear.
We are separate. We are one.
The division has begun.
I'm your future.
And you're my past.
Even music will not last.
So move with me.
Move with me.
With me, ring,
move. With me, ring, move.
So move with me.
Move with me.
With me, ring, move.
With me, ring, move.
Saulei para mim. kantas de alun espide, saule para menes de genio, kantas de alun espide, menes de ni salve odeja, leude ani genia, mandax de niña, menes de ni salve odeja, leude ani genia, mandax de niña, da ba da da ba dam da ba da ba da ba da da ba dam da ba da ba da ba da da ba dam da ba da da dam da da ba da dam da ba da. Iz olīte menes diņas jājūs vienā kumelī. Iz olīte menes diņas jājūs vienā kumelī. Da ba da da ba dam da ba da ba da ba da da ba dam da ba da ba da ba da da ba dam da ba da da dam da da ba da dam da ba da dam da da ba da dam da ba da.
Latvian Voices, das A Cappella-Ensemble aus Lettland. Und das hier ist Tolkien, so nennt sich eine kleine Alternative-Rockband aus Berlin. Eigentlich sind die nur zu dritt, also eigentlich ist es ein Trio. Und das ist ein Stück von ihrem Album, das sie vor 2 Jahren rausgebracht haben, mit der Unterstützung von vielen anderen Musikerinnen und Musikern. Puppet Man, so heißt dieses Stück, das wir jetzt hören. Und das ist, wie so üblich auf dem Album, so ein bunter Mix aus Afrobeat und Rock und Folk und Jazz und mehr. Und dieses Stück Puppet Man, das entwickelt sich so langsam zu einem wirklich sonnigen Afrobeat-Stück.
I close my eyes, I see a future where the law forbids my love. I'll reach out to you, my brother, as they push you to the floor. I believe your sister, I know just how much you would give up. We awaken from our sleep and we hear weeping in the dawn. One day when it's a crime to drive a car through an opium haze, remember who we are. And turn the wheel and steal an hour just to feel the remnants of our power. I believe you, darling, you could be a renegade, snatching lambs from the jaws of their fate. Through bars of metal they would not reach in vain, if only the captain. Turn this ship back to Ali. And are you looking for that love, dear? The one that you know you sing. Do you think about it often? Do you sleep with a heart unclean? Did you hurt someone who loves you? Did you strike when there was no need? Have you used up your energy? I slipped away from a slow awakening, where rogue judges blush and blackened cockerels sing, and my brother's cheeks are glistening for the days of righteous reckoning, for the days of righteous reckoning. And are you looking for that love, dear? The one that you know you see. Do you think about it often? Do you sleep with a heart unclean? Did you hurt someone who loves you? Did you strike when there was no need? Have you used up your forgiveness? Have you used up your energy? We're in the Sandman again and we're listening to the blues. We found freedom in the shadows, 'cause the shadows were your choose. The kind of life you long for. Caught between the lines. We lost trust in some, but we still got love for mankind. We still
Tolkien, das Berliner Trio hier mit vielen, vielen Freundinnen und Freunden, mit anderen Musikerinnen und Musikern. Puppet Man heißt dieses Stück, stammt von ihrem Album, das vor gut 2 Jahren erschienen ist, Silver Seed. Kurz vor 7 ist es, ich bin Frank Schmidt, verabschiede mich von Ihnen, wünsche Ihnen einen schönen Freitagabend, schon mal ein schönes Wochenende. Und da ich jetzt rausgehe in den Berliner Abend, in die Berliner Nacht, dachte ich, das ist ein guter Song dafür. Randy Newman, It's a Jungle Out There.
Che bello! Die hafeländischen Musikfestspiele laden ein zum ersten italienischen Kulturfestival mit Literatur, Kulinarik und Konzertgenuss. Presentiamo! Gemma De Battista und Marilena Liso. Gemeinsam sind die italienischen Pianistinnen das Duo De Battista-Liso. Ein Duo mit überwältigender Energie. Auf dem Programm Werke von Ravel und Debussy, 20 Finger und ein impressionistischer Rausch. Ab 15 Uhr locken schon Antipasti, danach der Hauptgang, das Konzert mit dem italienischen Klavierduo De Battista Liso. Bei den hafeländischen Musikfestspielen. Morgen 16 Uhr auf Schloss Ribbeck, gelegen fast in Italien. Radio 3, wie es euch gefällt.
Radio 3, die Nachrichten.
Um 19 Uhr mit Anke Arns, guten Abend. Nach dem heftigen Erdbeben in Südostasien rechnen Experten mit tausenden Toten. Das am schwersten betroffene Myanmar hat 144 Tote und mehr als 700 Verletzte bestätigt. Die Militärjunta öffnet das Land für jegliche internationale Hilfe und bittet um Blutkonserven. In Bangkok, der Hauptstadt Thailands, ist vor allem ein Hochhaus-Rohbau eingestürzt. Dort werden noch bis zu 100 Arbeiter unter den Trümmern vermutet. Die Autobahn GmbH prüft nach eigenen Angaben, ob die gesperrte A100-Brücke im Berliner Westen direkt abgerissen wird. Bisher hieß es, dass Stützen aufgebaut werden sollen, um das marode Bauwerk abzusichern. Natascha Gutschmidt, RBB 24.
Im Laufe der kommenden Woche soll die sicherste und schnellste Lösung ermittelt werden. Die Ringbahnstrecke ist seit gestern Abend 22 Uhr zwischen Westend und Hallensee unterbrochen. Betroffen sind die Linien S41, 42 und 46. Die S-Bahn hat einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Autos und Lkw dürfen schon länger nicht mehr über die Ringbahnbrücke fahren.
In Brandenburg sollen vorerst keine Gebührenbescheide mehr für Rettungswagenfahrten verschickt werden. Das hat Ministerpräsident Woidke mit Landräten, Oberbürgermeistern und Krankenkassen vereinbart. Die Regelung gilt für 8 Wochen. In dieser Zeit wird nach einer Lösung gesucht. Seit Anfang des Jahres zahlen die Krankenkassen für Rettungseinsätze nur noch feste Pauschalen. Mehrere Landkreise wollten deshalb die Patienten an den Kosten beteiligen. Bei den Koalitionsverhandlungen von Union und SPD beraten jetzt Spitzenvertreter über die Ergebnisse der Facharbeitsgruppen. Sowohl CDU-Chef Merz als auch SPD-Co-Chefin Esken sagten, in den Papieren fänden sich sehr viele Wünsche. Das müsse man jetzt auf das finanzierbare Maß reduzieren. SPD-Co-Parteichef Klingbeil betonte, die Aneinanderreihung von vielen guten Forderungen mache noch keinen Koalitionsvertrag. Zum ersten Mal seit Beginn der vereinbarten Waffenruhe mit der Hisbollah-Miliz hat Israel die libanesische Hauptstadt Beirut angegriffen. Das Militär teilte mit, der Angriff sei eine Reaktion darauf, dass Raketen aus dem Süden Libanons auf Israel abgefeuert wurden. Nina Amin. Fernsehen.